Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und heute an meiner Seite ist mein Chef, unser Mobility und Multimedia Ressortleiter Chef. Sag selber, wer du bist, Patrick.
Egal, dein Chef, das reicht hier.
Okay, das wird uns für heute reichen. Vor allem auch deswegen vielleicht, weil wir heute eine der deutschesten Angelegenheiten besprechen wollen, die es überhaupt gibt. Und ja, wir sind im Schwabenland hier in Stuttgart, aber es geht nicht um die Kehrwoche. Und es geht auch nicht darum, die Liege aufs Handtuch zu legen, um irgendwas zu reservieren. Und es geht auch nicht um Bier. Mein Chef sitzt hier auch, könnte man eigentlich schon machen.
Okay, weil aber
es ist Viertel nach zehn. vielleicht später. Es geht um das Thema Recycling. Genauer geht es um das Thema Batterie-Recycling. Und auch wenn der ein oder andere glaubt, dass wir als Deutsche die intergalaktischen Vorreiter der Mülltrennung sind und eigentlich alles in der Sache haben, den Führungsanspruch und so weiter. Wenn man auf die Zahlen schaut, sieht man, dass China beispielsweise 500 Tonnen recyceln kann, was Batteriematerial angeht, und Europa nur 200.000 Tonnen. 500.000 und 200.000 Tonnen. Und dann ist die Frage, sollten wir in Europa jetzt doch wieder einmal erneut den Kopf in den Sand stecken und einfach nichts tun, es über uns ergehen lassen? Ich glaube, dass es nicht der Fall ist und ich glaube, unser heutiger Gast sieht das genauso. Er ist nämlich unter anderem Gründer von No Canary mit seinen Kollegen zusammen und entwickelt innovative Konzepte, wie man Akkus recyceln kann. Das ist im besten Fall umweltfreundlich und ist vor allem schon seit, ich glaube, über 15 Jahren in dieser Branche und weiß deswegen sehr, 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 sehr viel. Christian Hanisch ist der Name und deswegen sage ich hallo, herzlich willkommen. Christian, hey. Schön, dass du dir Zeit genommen hast und heute hier dabei bist. Guten Morgen.
Ja. Ja, dann darf ich mich vorstellen, hast du gesagt?
Genau, am Anfang darfst du dich selber kurz vorstellen, wer du bist, was du bisher getan hast, wie du da gelandet bist, wo du bist und was dich denn so persönlich ausmacht.
Ja. Wie du schon gesagt hast, den Kopf in den Sand stecken sollten wir nicht. Ich komme aus der Landwirtschaft und wollte immer was mit nachwachsenden Rohstoffen, erneuerbaren Energien machen. Habe deswegen Verfahrenstechnik an der TU Braunschweig angefangen zu studieren, nach meiner landwirtschaftlichen Ausbildung. Und bin dann hineingerutscht ins Batterierecycling, weil sich schon 2008, 2009 andeutete, dass das ein ganz interessantes Thema sein könnte und dass eben wirklich wertvolle Rohstoffe in der Batterie verarbeitet sind, die man ja auch wieder da reintun kann. Daraufhin haben ich und ein paar Promotionskollegen damals eine Firma gegründet, die Lion Engineering hieß und Batterie-Recycling-Verfahren entwickelt und über mehrere Zwischenstationen vom teilweise aktiven Recycler sind wir jetzt dazu gekommen, die Technologie noch weiter zu entwickeln mit der Firma No Canary und Maschinen und Anlagen zum Batterie-Recycling zu bauen. Und das fängt bei uns an, indem wir die Batterien, die dann letzten Endes das Ende ihres Lebens irgendwie erreicht haben, mit einer Anlage, speziellen Anlage sehr sicher zu entladen, damit sie dann ihre Energie auf dem letzten Weg losgeworden sind und sich einfacher verarbeiten lassen. Und dann haben wir auch einen effizienten Weg gefunden, diese Batterien zu zerkleinern und die Rohstoffe daraus zu sortieren.
Okay, wieso bist du nicht direkt irgendwo eingestiegen, sondern hast gegründet? Du hast ja auch nicht nur einmal gegründet, sondern du bist ja ein multipler Gründer in dem Bereich.
Zuallererst vielleicht mal war die Grundidee, dass ich meinen Job überall mit hinnehmen kann, ehrlich gesagt, sehr egoistisch. das hat bedingt funktioniert, dass mich mein Job dann vielleicht an den einen oder anderen Ort etwas gefesselt hat sogar. Vielleicht mehr als eine abhängige Beschäftigung. Aber ich bin ja irgendwo eingestiegen zunächst an der Universität. Das hat sehr gut funktioniert. Mhm. Mit ganz tollen Leuten, von denen ich viel gelernt habe, haben wir da geforscht. Und das war durchaus in eine Infrastruktur und in ein Team eingestiegen, was da war, wo man etwas entwickeln konnte, mitentwickeln konnte. Und das hat auch ganz, ganz viel Spaß gemacht. Und dann haben sich Situationen ergeben in unserem ersten Vorhaben, im Forschungsprojekt. Da wollte ein großes Konsortium Recyclingverfahren verwirklichen. Aber das wäre dann ein Konsortium aus, gedacht erstmal, vielleicht sogar 5 Unternehmen gewesen, die alle ganz hervorragende Einzelqualifikationen hatten. Aber vielleicht nicht das gleiche Ziel und auch nicht die gleiche Struktur, die das möglich gemacht hätten. Also ein ganz großer Konzern, Automobilist war dabei.
Was waren das denn für Unternehmen? Darf man das sagen? Kann man das disclosen?
Ja, natürlich. Das war in diesem Forschungsprojekt Liturec. Da waren tolle Firmen dabei. Europas größter Elektroschrottrecycler, Elektrocycling, in Goslar Oka gesessen, sitzend. Die allerdings dann doch eher mittelständisch geprägt sind, dann ein Volkswagen oder Audi, die dann doch eher Konzerne sind, und dann Chemieunternehmen dabei, HC Stark, auch aus der Region Goslar, die damals Batteriematerialien gemacht haben, die Firma Chemetall, die zwischendurch von der Firma Rockwood Lithium übernommen wurde, jetzt heißt sie Albemarle, die sich um Lithium gekümmert hat, also viele Firmen, die und Universitäten, die ihre Spezialqualifikationen hatten. Universitäten waren dabei, die Uni Münster, die absolutes Batterie-Know-how hat, und die TU Braunschweig, die im Bereich Verfahrenstechnik von Batterien super ist und auch inzwischen sehr gut im Batterierecycling. Und die haben alle ihr Wissen in einen Topf geworfen und einen Prozess, den sogenannten Litorec-Prozess entwickelt. Und das Ziel war damals tatsächlich, das in einem großen Konsortium zu machen, zu verwirklichen. Da haben wir uns auch mit engagiert. Es hat sich allerdings vielleicht abgezeichnet, dass um ein großes Joint Venture zu gründen, noch mehr als ein gemeinsames Ziel und das Know-how notwendig ist, sondern damit etwas so richtig schön organisch zusammenwächst. Da ist es schwierig, wenn 5 Unternehmen in verschiedenen Hierarchiestufen und verschiedener Größenordnung sich zusammenfinden müssen. Und irgendwie hat mein damaliger Kollege Martin Schönitz dann gesagt, dann machen wir es doch selbst. Und dann haben wir halt versucht, das selbst zu machen, genau.
Und dann habt ihr das ganz alleine gemacht, das Thema. Und dann ist dann passiert?
Ja, dann haben wir das Thema weiterentwickelt neben anderen Geschäftsfeldern, haben teilweise auch eine Investition gekriegt und das einmal aufgebaut. Genau. Und das hat dann ganz gut funktioniert. Und jetzt haben wir uns mit mehreren ehemaligen Kollegen zusammengefunden und die funktionierende Technologie noch weiterentwickelt. Und oder vielleicht sogar noch mal neu aufgestellt mit den Erfahrungen aus den Forschungsprojekten damals, aus der Praxis, und gesagt, hier und da können wir noch kleine Stellschrauben besser machen. Teilweise können wir auch Verfahren ganz anders aufsetzen. Und dann müsste das in der Industrie, in der Anwendung große Vorteile haben, wie beispielsweise eine sauberere Prozessierung, sodass man keine Emissionen hat, dass man effizienter und schneller arbeitet und insgesamt sicherer arbeitet. Eine Summe vieler Stellschrauben ergibt dann wahrscheinlich doch ein optimiertes Produkt oder optimierte Produktgruppen.
Also ich glaube, insgesamt deutscher wird es wirklich nicht mehr heute. Recycling und Maschinenbau.
Chemie.
Und Chemie, also, das geht echt gut zusammen. Bevor wir in die Details gehen, der Prozesse, die du schon mal aufskizziert hast, Kannst du uns einmal erläutern für alle, auch unsere Zuhörer, die jetzt sich noch nicht so richtig viel drunter vorstellen können, wie sieht denn so ein Recyclingprozess einer Batterie überhaupt aus? Also was passiert da Schritt für Schritt? Was kommt erstmal bei euch an? Muss ich irgendwas Spezielles vorbereiten? Dann wird geschreddert. Was passiert dann mit dem Material? Welche Eigenschaften hat es noch und was haben wir dann und was können wir eigentlich damit machen?
Mhm. Ja, also derzeit bei No Canary kommt erstmal gar nichts an, aber bei unseren Kunden. Ja. Und weil wir die Anlagen dafür bauen. Und bei unseren Kunden kommt erstmal eine Batterie, die mehr oder minder verpackt ist, an. Das ist ganz wichtig zu wissen, weil es schon mal ein Arbeitsschritt ist, die aus der Verpackung, die mehr oder weniger standardisiert ist, herauszubekommen. Denn Recycling ist ja eine Dienstleistung, auch eine Dienstleistung, und man nimmt seinem Kunden Probleme ab und der verpackt seine Probleme nicht immer so, wie man das gerne möchte. Insofern muss man die, dann hat man beim Auspacken dann auch manchmal mehr Spaß. Man kennt das vielleicht, wenn man Geschenke kriegt.
Das ist fast eine Lebensweisheit.
Der ein oder andere verpackt seine Geschenke aufwendiger und dann hat man tatsächlich, der Recycler, auch noch das ganze Geschenkpapier oder die Verpackung. Irgendwo muss er die hintun. Hoffentlich gehen sie zurück, werden wiederverwertet. Manchmal auch nicht. So, dann packt man die aus. Dann guckt man sich die Batterien an. Sind die noch gut oder sind sie gefährlich? Kann ich sie einfach so wegstellen oder muss ich da vielleicht sofort sichernde Maßnahmen einleiten? Denn wir haben es ja im Recycling nicht mit standardisierten Produkten, meistens nicht mit standardisierten Produkten zu tun, die unbedingt noch weiterverwertet werden können. Denn es gibt einen Grund, warum diese Recyclingmaterialien bei dem Kunden von uns, dem Recycler, auf dem Hof landen, weil die irgendwer anders nicht mehr haben möchte. Wenn derjenige, der sie abgeben würde, darin noch einen großen Wert sehen würde, den er sofort heben könnte, dann hätte er sie wahrscheinlich nicht weggeschickt. Und dann können es natürlich irgendwelche Testbatterien sein, die durchaus auch eine gewisse Gefahr ausstrahlen, weil man nicht genau weiß, was damit passiert ist vorher. Mhm. Muss man also einmal angucken, bewerten, sind die jetzt gut, dass ich die ins Regal stellen kann, ein Außenregal, oder muss ich da gleich versuchen, die Batterien zu entladen? Und dann lagert man sie entweder erstmal weg oder man entlädt sie, um wenn die Batterien wirklich dem kompletten Untergang geweiht sind, dass sie auf ihre Materialien reduziert werden oder nachher neue Batterien zu werden, entladen zu werden. Vielleicht der ein oder andere guckt sich die Batterien nochmal an und testet sie. Sind die wirklich alle kaputt, oder kann ich mit den Einzelteilen dieser Batterien, vielleicht auch mit den Batteriemodulen und Batteriezellen, dann doch noch was anfangen und die nochmal wiederverwerten? Das wäre ein zu wünschender Zwischenschritt, der nicht immer erfolgt. Manchmal sagt derjenige, der den Entsorgungswillen auch hat, bitte, diese Batterie, die kommt jetzt aus dem Prototyp, die musst du leider in den Schredder stecken. Und dann wird diese Batterie einfach verarbeitet. Das erfolgt, wie gesagt, durch eine Tiefentladung. Dann wird die Batterie auf einen speziellen Entladeplatz gelegt. Darüber ist eine Wärmebildkamera. Und bekommt sie einen speziellen Stecker, damit sie entladen werden kann. Dieser Stecker, oder die batterieseitigen Kabel dieses Steckers, die werden so angebracht, dass sie das Batteriemanagementsystem und die Schütze überbrücken, damit diese Sicherheitsmaßnahmen der Batterie nicht mehr mitspielen können oder den Tiefentladeprozess nicht mehr aufhalten können. Denn die Batterie möchte ja normalerweise nicht unter ein bestimmtes Niveau entladen werden. Das machen wir aber ganz gezielt. Deswegen gucken wir währenddessen mit 1-2 Wärmekameras pro Batterie darauf und entladen die Batterie dann vorsichtig, normalerweise so mit 0,5C, also innerhalb von grob 2 Stunden, wenn die Batterie vollgeladen wäre. Und wenn man die Batterie dann etwas besser kennengelernt hat, dann kann man das auch schneller machen. Und achtet dabei auf Temperatur. dieser Batterie, bis sie dann 0 Volt hat und dann schließt die Batterie, die Anlage, diese Batterie kurz, entlädt, sagt dem Bediener Bescheid nach einer gewissen Zeit und dann kann er die auch kurz schließen und ins Lager tun. Dort verbleibt sie dann in den allermeisten Fällen, bei uns auf jeden Fall, für 24 Stunden, damit sie noch so ein bisschen abklingen kann. Denn die Batterie ist, wenn sie einmal tief entladen ist, noch nicht ganz am Ende ihrer Fähigkeiten. Die letzten Ionen, die suchen noch ihre Plätze. Und deswegen muss sie noch 24 Stunden kurz geschlossen bleiben und ist währenddessen im Lager. Nach 24 Stunden holt man sie aus dem Lager heraus und kann sie dann, wenn man ein ganzes Pack hatte, demontieren. Wenn man sowieso schon Module hatte, dann braucht man sie nicht mehr zu demontieren. Das ist dann ja ein meistens händischer Prozess mit Hilfe von Werkzeugen natürlich, so dass man die Batterie einerseits so ein bisschen auseinandersortiert, was einfach auseinandersortierbar ist. Da sind ja wertvolle Bauteile und wertvolle Materialien dran. Kann man schon so ein bisschen vorfraktionieren. Und das, was nicht mehr ökonomisch auseinandersortierbar ist, das kann dann tatsächlich den Weg über ein Förderband oder einen Aufzug in einen Schredder angehen.
Aber ich muss vor dem Schredder nochmal kurz fragen. Das heißt, da werden dann die ganzen Busbars, die Kabel etc. pp., das wird quasi vorher runtergeklaubt, weil das ja dann häufig teures, wertvolles Kupfer ist oder wenigstens Aluminium. Und dann die Module im Idealfall. Du hast schon gesagt, das ist dann Handarbeit. Also für mich klingt das so, als wäre da ein automatischer Prozess maximal ausgeschlossen bei der ganzen Geschichte. Allein schon automatisch oder automatisiert die ja. Batterie zu brücken am Schütz vorbei, am BMS vorbei. Die sind ja auch in der Regel so aufgesetzt, die Batteriegehäuse etc., dass das nicht jemand aus Versehen mal geschwind macht.
Und es ist immer eine andere Batterie, wenn ich es richtig verstanden habe.
Genau, und das nächste ist, muss es dann auch immer die gleiche Batterie sein, die da bei euch, die da in so einem System ankommt. Also kann dann diese Recyclinganlage wie der Produktion nur die Batterie für den Nissan Leaf bauen oder auch rückbauen, aber dann kommt die i3-Batterie, die alte, und dann heißt es so, ja, nee, danke.
Also ich muss sagen, dass wir das jetzt auf jeden Fall nicht vorbesprochen haben. Das ist nämlich ganz witzig. Das ist so ein Thema, wo ich oft darauf angesprochen werde oder wir. Und wir haben da so aus der Recyclingpraxis unsere tatsächlich Meinung, die in deine Richtung geht, dazu. Also zuerst, ja, Busbars und so weiter das runter zu sortieren, wäre im oder ist wünschenswert und sollte erfolgen womöglich. Wir entwickeln uns allerdings jetzt gerade im Batteriedesign tatsächlich doch stärker zum Cell-to-Pack oder dann irgendwie vielleicht zum Cell-to-Chassis. Und dann ist das irgendwann wird das schwieriger. Die Batterien werden nämlich mit ihrer Evolution tatsächlich nicht recyclingfreundlicher. Sie sollen ja auch nicht fürs Design for Recycling ist auch immer ein bisschen ein schwieriges Thema, weil die sollen ja Design for Life haben letzten Endes und möglichst lange halten die Dinger und dann auch noch möglichst sicher sein, das verstehe ich. Allerdings gibt es dann doch Batteriegeometrien, die aufgrund von Packungsdichte und wahrscheinlich vieler positiver Faktoren, Steifigkeit und so weiter, maximal schwierig zu reparieren sind. Das ist immer das Erste und damit auch schwierig zu demontieren. Okay, müssen wir mit leben. Kann aber sein, dass wir dann in Zukunft tatsächlich Schredder brauchen, die ganz große Stücke fressen können. Also die dann Cell-to-Pack auch zerkleinern müssen und dass dann diese Materialien, die Kupfermaterialien dann später aus dem Zerkleinerungsgut raussortiert werden müssen. Wo es geht, sollte man das machen. Es bezahlt sich wahrscheinlich auch von selbst, dieser Schritt. Und macht die weiteren Schritte dann einfacher. Je weniger man in den Schredder reinschmeißt, desto weniger verbrauche ich auch, desto weniger Material vermische ich, was ich danach sortieren muss. Und desto weniger Abnutzung habe ich auch am Schredder natürlich. Das ist auch ein Punkt. Und bin natürlich auch schneller mit dieser Zerkleinerung.
Schau, da ist die Mülltrennung.
Schon wieder Mülltrennung. Automatisierung. Auch schwieriges Thema. ein gutes Gleichnis meines Partners Benjamin ist immer, solange man die Batterien noch nicht total vollautomatisch zusammenstecken und assemblen kann, ist ein Disassembling von Recycling-Batterien auch noch einen ganzen Schritt weiter entfernt. Denn
wir
werden ja wohl hoffentlich nicht die Batterien produzieren und direkt von der Produktion so standardisiert, wie sie aus der Produktion kommen, direkt wieder ins Recycling fahren. Dann fehlt ja das Leben dazwischen.
Das ist ein Punkt.
Ja.
Und das würde eventuell tatsächlich funktionieren, eine Recyclinganlage, eine automatisierbare Recyclinganlage direkt bei VW in das Werk zu stellen. Aber wie gesagt, das Leben fehlt dann. Und das ist ja ganz wesentlich. Insofern wird ein Recycler dann wahrscheinlich eine große Varianz an Batteriesystemen bekommen erstmal. Und die haben auch Verschiedenes hinter sich. Und dann hat man vielleicht einzelne Produktionsprozesse im Assembly, die tatsächlich noch manuell gemacht werden. Wenn man biegeschlaffe Teile hat und so weiter, dann ist das immer ein bisschen schwierig. Und daher sind wir derzeit tatsächlich noch Fan des Menschen in dieser Anwendung, weil er relativ intelligent und adaptionsfähig ist. Und dass die Aufgaben derzeit noch ziemlich zügig gemeistert kriegt. Mhm. Also dass es dann eher manuell ist. Die Demontage sehen wir derzeit in der Praxis tatsächlich noch. Man muss gucken, es passiert so viel, gerade in der IT. Vielleicht überholt mich das dann dann doch bald. Derzeit würde ich das noch tatsächlich mit sehr fähigen Mitarbeitern, guten Demontagehilfen ausstatten, guten Anleitungen und dann variabel auf das reagieren, was da kommt tatsächlich.
Ich habe lauter Ethan Hunts vor meinem inneren Auge, die so eine Bombe entschärfen.
Ja, ja,
so fühlt sich's ein bisschen an.
Das haben wir vorher schon gemacht. Das ist tatsächlich bei, vor der Entladung passiert das, ja?
Beim Entpacken.
Wenn wir den Deckel das erste Mal öffnen und die Entladung dran machen, wir kennen das noch nicht, dann ist es vielleicht ein bisschen so. Aber nachdem wir die Batterie entladen haben und freigemessen haben, ist es dann tatsächlich keine Bombe mehr. Dann ist es ein mechanisch lösbares Demontageproblem. Ja, wenn man jetzt die Module noch weiter, wenn man sie nicht entlädt vorher, dann muss man schon sehr, sehr große Vorsicht walten lassen. Das ist richtig.
Aber genau, also zum einen Punkt sehe ich dann damit wenig Chancen, dass das in Europa passiert. Lohnkosten und so auf der einen Seite. Seltener, schwieriger, teurer. Und auf der anderen Seite, was macht man denn aber mit diesen Batterien, die dann beispielsweise irgendwie eine Beschädigung haben? Also das Pack hat irgendeine Beschädigung und irgendwelche Brücken innen drin, weil die einzelnen Zellen nicht mehr gut angesteuert werden können, weil die halt irgendwas haben. Dann kannst du die ja im Zweifel auch gar nicht mehr sauber entladen, oder? Und dann hast du noch so eine da drin in deinem bunten Mix an Zellen noch so zwei, drei Knalltüten oder Wundertüten, die dann richtig viel Spaß machen. Oder wie darf man sich das vorstellen?
Ja, da kommt das, was ich vorher gesagt habe, so ein bisschen zum Tragen. Ich habe noch nicht alles eingeleitet. Bei der Entladung geben wir uns natürlich schon viel Mühe, nehmen da ganz viele Daten auf und werten die auch sofort aus, Strom, Spannung und so weiter. Das ist schon essentiell heutzutage, dass man weiß, was man tut und das auch immer weiter optimiert. Und dann haben wir auch die Wärmebildkamera, die von oben auf die Batterie drauf guckt. Und eine Batterie, die entladen und gerade tief entladen wird, die wird warm. Und eine Batteriezelle, die nicht entladen wird und tief entladen wird, die wird nicht warm, weil die ja ausgestiegen ist. Das kann man sehen. Und das mit, dass da einzelne Zellen raus sind und so, ja, das ist vielleicht bei Produktionsausschuss mal der Fall. Und wenn man irgendwelche Fuse Wires hat oder so, oder CIDs oder PTCs, aber...
Kannst du all diese D-Buchstaben Kauderwelsch noch kurz erklären?
Ja, die Batteriezellen...
Also ich wüsste das natürlich.
Nicht. Okay, Batteriezellen, Tesla, die haben ja so kleine Schmelzkontakte, zumindest die älteren Modelle. Die sind über kleine Käbelchen angeschlossen und die sollen als Überladeschutz eventuell durchschmelzen. Die haben also eine externe Schmelzsicherung. Wenn die hin ist, dann kann man diese Zelle natürlich nicht mehr entladen. Das kann man allerdings dann schon sehen, weil ist ja Draht geschmolzen. CRDMPTC, die schützen die Zelle vor Überladung oder Überwärmung, damit die nicht durchgehen. Wenn die Batteriezelle zu warm wird, dann lösen diese Sicherungselemente aus, teilweise reversibel, teilweise nicht reversibel, und sollen eine weitere Überladung unterbinden. So. Und wenn man die Batterie nun falsch entlädt, zum Beispiel CNC, also viel zu schnell, dann können die Batterien natürlich sehr, sehr heiß werden. Oder wenn man vielleicht irgendeine Brandbatterie hatte oder sowas, die schon was hinter sich hat, das merkt man dann aber. Also die Batterien sind dem Recycler dann durchaus bekannt. Entweder haben sie diese Sicherungsmechanismen oder sie haben sie nicht, und das weiß der Recycler, wenn es da zu Problemen kommen kann. Und größere Batteriezellen, wenn jetzt so eine riesige Pouchzelle oder eine riesige prismatische Zelle den Kontakt verlieren sollte, das wäre schon ein heftiges Ereignis. Das sollte in der Batterie nicht vorkommen. Das wäre ein ganz, ganz großes Qualitätsproblem in der im Assembly und hätte mutmaßlich sehr große Konsequenzen für den Hersteller, so dass ich mir das allerhöchstens als Produktionsausschuss vorstellen kann. Oder natürlich als Resultat eines Unfalls. Aber dann muss man natürlich die Batterien auch sehr genau betrachten. Also das ist jetzt hier.
Das ist ohnehin nicht mehr der Standardprozess wahrscheinlich.
Das ist richtig, das ist nicht der Standardprozess.
Okay. Weil Sie auch schon gesagt haben, mit dem Leaf-Batterie, i3-Batterie und sowas, ist das da ein Thema auch, bevor man das dann schreddert alles? Also wie wird da auch vorgegangen? Hat man dann viele verschiedene Batterien in den Recycling-Systemen oder gibt es dann da wie bei den Produktionslinien auch, wie ist es dann, eine Endproduktions-Recycling-Linie, die speziell sein muss?
Also man hat überall sicherlich seine Rezepte und Einstellungen, seine Parameter-Setups, in der Entladung ganz besonders. Wir sagen immer, in der Entladung muss man schon besonders aufpassen, weil die Batterie da relativ undefiniert reingeht mit verschiedenen Ladezuständen, definitiv, und dann halt eben auch noch reaktiv ist. Aber wenn sie da rauskommt und ihre 24 Stunden hinter sich hat und ordentlich durchgemessen ist am Ende, dann hat sie 0 Volt und dann ist sie halt mechanisch unterschiedlich, auch von den Inhaltsstoffen sicherlich unterschiedlich im Recyclingprozess. Aber wenn sie durch die Öffnung des Zerkleineres passt, dann tatsächlich, und wie gesagt, vernünftig deaktiviert, vernünftig tiefentladen ist, dann verhalten sich die Lithium-Ionen-Batterien, würde ich sagen, ähnlich.
Okay.
Und was mich jetzt mal interessieren würde, ist so eine Basic-Frage eigentlich. In welchem Fall macht sich denn der Recycler abends eine Flasche Champagner auf, weil er sich denkt, dieses Rezyklat, das habe ich gesucht. Worauf hat man es denn am meisten abgesehen? Welche Wunschausbeute hat man denn aus so einem Batterie-Recycling-Prozess?
Eine Wunschausbeute? Naja, man möchte natürlich immer die höchste Ausbeute haben. Ob die Champagner Flasche bei der Ausbeute knallt, das sollte nach dem Einfahrprozess der Anlage eigentlich vielleicht einmal knallen, aber danach sollte man es so haben. Es geht eher vielleicht um die Inhaltsstoffe der Batterie. Wenn man jetzt wenn wir ältere Batterien haben, dann haben wir viel Kobalt drin. Das ist wahrscheinlich relativ kostbar, und Nickel.
Gern genommen.
Genau. Und heute entwickelt sich ja eher zu einem LFP. Und ja, da wird der Recycler sich vielleicht eher den Vertrag angucken, den er gemacht hat, und gucken, wie habe ich die Batterie jetzt erstanden? Hat die vielleicht sogar eine Gate-Fee, einen Entsorgungsbeitrag mitgebracht? Oder habe ich da was für bezahlt? Und was ist am Ende rausgekommen? Und habe ich gerade einen guten Vertrag gemacht, um meine Blackmass loszuwerden? Wenn es jetzt bei uns endet, es wird ja hoffentlich demnächst in Europa auch Firmen geben, die die Blackmass weiterverarbeiten und veredeln können. Die können sich dann noch ganz andere Gedanken machen. Aber es ist vielleicht ein immer das Ergebnis spielt sich zwischen Annahmepreis, okay, was habe ich in der Zwischenzeit gebraucht, ging das gut, habe ich nur die Arbeitsschritte machen müssen, die ich kalkuliert habe, und für welchen Preis kann ich das Material dann verkaufen. Mhm. Insofern, ja, natürlich möchte man eine reine Blackmass haben, die man gut verkaufen kann, aber ich bin mir relativ sicher, dass die meisten Recycler in Europa, die eben von der Entladung bis zur Blackmass, zum Rohstoffkonzentrat gehen, die Kriterien in den allermeisten Fällen erfüllen. Und dann haben sie mehrere Absatzmöglichkeiten. Und vielleicht knallt die Champagnerflasche dann auch erst einen Monat später, wenn das Material da angekommen ist, wo es verarbeitet wird und die Eingangskontrolle gesagt hat, ja, das war wieder hervorragend, dieses Material. Manchmal hat man eine Idee, aber die Endabrechnung kommt erst nach einer gewissen Sehweise.
Ja, verstehe. Okay.
Was ist denn in dieser Black Mass dann alles drin? Weil das ist ja am Ende diese geheimnisvolle, du hast ja auch schon angedeutet, man weiß vielleicht gar nicht so genau, was da analytisch drin ist und welche Materialien. Was ist da aber grundsätzlich drin? Ist da alles drin, also vom Batteriegehäuse bis zu den Inhaltsstoffen Kobalt, Lithium etc.? Oder ist das schon das, was tatsächlich in der Zelle dann drin war?
Ja, genau, das ist in der Zelle drin. In der Zelle sind ja geschichtete Elektroden, Anoden und Kathoden. Dazwischen ist der Separator, der die elektrisch voneinander isoliert. Und die Elektroden bestehen wiederum aus Stromsammlerfolien. Auf der Kathodenseite ist das eine Aluminiumfolie, die beschichtet ist mit einem Lithium-Metalloxid oder Lithium-Eisenphosphat. Und auf der Anodenseite ist diese Beschichtung, ist die Stromsammlerfolie eine Kupferfolie, die beschichtet ist mit Graphit im Wesentlichen. Und wenn ich die Elektroden jetzt so durchwalge, mechanisch beanspruche, dass die Beschichtungen abplatzen, dann kann ich die hinten raus absieben. Wir haben sogar noch einen kleinen Trick in unserem Prozess. Wir beanspruchen die Beschichtungen gleich vor dem Sieben mit einem Deagglomerationsschritt, so dass wir die Beschichtung ganz fein brechen. Und dann können wir mit einem feinen Sieb diese ehemaligen Beschichtungen, die Blackmass, von diesen Folien und anderen Metallschnipseln absieben. Davor kommen nochmal ein paar Grobtrennschritte, wie das Spreu vom Weizen trennen in einem Sichter sozusagen, wo im Luftstrom das Leichte weggeblasen wird und das Schwere fällt nach unten. Aber die Folien fallen dann alle aufs Sieb und werden von der hoffentlich dann schon pulverförmigen Blackmass getrennt. Und dann hat man diese ehemaligen Beschichtungen, in denen die elektrochemischen Reaktionen abliefen. Das ist die Blackmass in Pulverform dann.
Wie läuft es dann aber, also was macht man mit dieser Blackmass dann? Kann man die direkt wieder weiterverwerten? Also, keine Ahnung, einfach Lösemittel wieder rein, neu auf die Folien schmieren und ab geht's nächste Runde?
In den meisten Fällen von benutzten Batterien derzeit nicht. Dann werden die in ihre chemischen Bausteine, gehen sie in die Metallurgie, Hydrometallurgie, werden aufgelöst, also die Metalle werden in der Säure aufgelöst, vielleicht Schwefelsäure. Dann hat man die Ionen da drin und trennt Kobalt, Nickel und Mangan aus so einer Lösung ab, die vorher, aus der man vorher das Graphit abgefiltert hat, und das Lithium dann auch. Und dann baut man sich seine Aktivmaterialien wieder zusammen und kann die Materialien wieder benutzen. In einem Spezialfall, der durchaus attraktiv ist, den man hier auch in Europa ganz hervorragend durchführen kann, dem Direct Recycling, kann man aus Ausschussmaterialien genau das machen. Man kann den Elektrodenausschuss mechanisch voneinander trennen, also die Stromsammlerfolien von der Beschichtung, und die Beschichtung dann wieder tatsächlich auflösen, zu einer Slurry bilden und dann auf eine neue Stromsammlerfolie beschichten. Und dann hat man wieder seine Ausschussmaterialien gespart und kann wieder in den Prozess eingeführt.
Ist das dann aber die Geschichte mit, wir haben Produktions, also tatsächlich in der Produktion fallen ja relativ viele, viel Ausschussmaterial an am Ende. Hast du da Zahlen, wie viel das sind in der Batterieproduktion aktuell, was da gängig ist? Weil mein Gefühl ist immer, dass es schon relativ umfänglich bei all der Effizienz, die man dem Elektroauto sonst so unterstellt.
Ja, Zahlen habe ich. Ob die der Realität entsprechen, weiß ich natürlich nicht, weil ich selbst nicht in der Produktion unterwegs bin. Aber bei dem, was man so hört, wird es natürlich besser vom Produktionsanlauf bis in der Serienproduktion. Beim Produktionsanlauf kann schon mal viel daneben gehen, wenn man neue Batteriemaschinen anstellt, die erstmal einstellen muss, dann gut, hat man am Anfang vielleicht 100% Schrott. Ui. Und dann arbeitet man sich runter, vielleicht so durchschnittlich, sagen wir mal, machen wir ganz große Spannweite auf, vielleicht 10-20% Materialien, die über die ganz vielen Prozessschritte, es sind ja ganz, ganz viele, dann verloren gehen und dann in verschiedenen, auf verschiedenen Wertschöpfungsstufen aus dem Prozess ausscheiden und dann hoffentlich schnell wieder recycelt werden können.
Ja, das ist also schon, weil so 20% hatte ich nämlich auch im Kopf. Also einfach, weil es sind ja wirklich Mikrometer, die da am Ende entscheiden an Dicke von der Masse, die auf die Folie aufgezogen wird. Und wenn das halt nicht passt, dann funktioniert halt die komplette Idee dieser Zelle nicht mehr, weil sie dann im Zweifel auch einfach nicht ganz stumpf ins Gehäuse passt oder sowas. Oder halt nicht so reagiert und arbeitet, wie sie es tun soll.
Genau.
Und also deswegen ist es halt, und am Ende ist es ja ein mechanischer Prozess, bei dem durch ein Trocknungsverfahren zum Beispiel halt eine Flüssigkeit aus einem Material rausgenommen wird. Und ja, deswegen muss das ja irgendwie auch so sein, dass da halt der Ausschuss da ist. Und diese 20%, die dann da wären aus so einer Produktion, die kann man gut wieder einarbeiten. Das heißt aber, wir müssten dann ja auch die Batterie sinnvollerweise, wenn du sagst, das ist ein Schritt, den man in Europa machen kann, auch in Europa produziert oder die Zelle in Europa produziert haben. Sonst passiert das ja alles in China und dann macht man das halt dort. Oder sehe ich das falsch?
Ja, hoffentlich macht man das dann da, auf jeden Fall. Aber wir haben auch das Problem nicht, wenn die Batterien nicht hier produziert werden. Ne? Dann fällt ja dieser Ausschussmaterial genau, also nicht hier an. Derzeit ist es allerdings vielleicht noch so, wenn man es nicht macht, dann geht genau dieses Material auch dahin wieder zurück, wo die Primärmaterialien hergestellt werden, und das dann auch nicht in Europa. Und so könnte man zumindest diese Materialien, die schon mal hier sind, und die vielleicht gerade 2 Stunden alt sind, insofern auch noch in den meisten Fällen in die aktuelle Rezeptur passen sollten, auch gleich wieder in diese Rezeptur reinpacken. Das müsste drin sein. Und wenn wir mal von diesen 20% ausgehen und wirklich grob über den Daumen peilen, dann können wir da tatsächlich Produktionskosten von 6-7% heben. Das ist, glaube ich, gigantisch in der Batterieproduktion.
Das ist richtig, ja.
Wenn man jetzt sagt, okay, Produktionskosten ist meistens Energie oder Chemikalien, dann passt das auch mit dem Carbon Footprint dann ungefähr so. Alleine durch das Ausschussrecycling, also durch das Recycling von den Materialien, die man mit relativ geringem Aufwand direkt wieder in die Batterie zurückpacken kann. Das heißt, wir haben dann großes Potenzial, was derzeit wahrscheinlich in den neuen Fabriken hier noch nicht hundertprozentig gehoben wird. Mhm. Weil andere Probleme dringender sind, nämlich den Ausfluss zu vermeiden oder erstmal überhaupt die Maschinen anzustellen.
Wie siehst du das da? Ist das dann aber dadurch schon ein Thema? Weil du gerade sagst, die Prioritäten liegen ja noch woanders. Also wie hoch ist denn die Anfrage und der Hochlauf an Recyclinganlagen gerade hier in Europa? Ich habe es ja eingangs gesagt in der Anmoderation, dass Europa da noch nicht ganz so riesig ist, vor allem wenn man sich das noch viel, viel riesigere China gegen anschaut.
Ja, es ist schon so, dass einige, also in China werden ja auch viel mehr Batterien produziert. Insofern, kann das jetzt nicht hinterfragen, ob das stimmt, dieses 5:2 Verhältnis. Wenn das Verhältnis 5:2 wäre, dann wäre das ja schon überproportional, die Recyclingkapazitäten hier zu den produzierten Batterien einerseits in China und vielleicht auch sogar zu den Batterien, die im Markt sind. Mhm. Und das wäre dann ja schon gar nicht so verkehrt. In den Prozessschritten, die wir abdecken, mit dem Entladen bis hin zur Black Mass, da sind wir derzeit wahrscheinlich gar nicht so schlecht aufgestellt in Europa an schon installierter Kapazität. Ich habe immer propagiert vor ein paar Jahren, Mensch, wir müssen aufpassen, wenn die ganzen Batterien zurückkommen oder wenn nicht die Batterien zurückkommen, die kommen natürlich auch irgendwann zurück und das ist jetzt auch teilweise schon der Fall natürlich. Aber wenn die Produktionsausschüsse kommen aus den Gigafactories, denn Produktionsausschüsse, die sind ja sofort da, die sind ja
kein Umweg
im übers Lebenszyklus Leben. Der Batterie fallen die ja bei -1 ein und nicht bei nach 8 Jahren oder so im Schnitt. Und insofern hätten die früher anfallen, als überhaupt die Elektromobilität oder andere Stromspeichernachfragen anfallen. Ist auch der Fall, sieht man in Anlagen, die produzieren, dass das ganz relevanten Einfluss hat auf den Markt. Allerdings ist es ja auch tatsächlich so gekommen, dass nicht alle Gigafactories jetzt pünktlich an den Start gegangen sind, so wie es announced war. Ne? Um das mal ganz vorsichtig auszudrücken.
Das ist so, ich glaube, vorsichtig kann man es gar nicht ausdrücken. Ich glaube, man könnte es nochmal im Klartext sagen. Es ist quasi alle sind gecancelt worden oder
gar nicht an den Start gegangen.
Also es ist gruselig mitunter für genau, den Ankündigungsthemen. Und,
da lecken sich jetzt natürlich alle die Wunden und auch der Recycler, der jetzt investiert hat, natürlich so ein bisschen. Daher ist nach einer großen Freude auf die ganzen Gigafactories jetzt erstmal so ein bisschen kleine Delle in der Investitionsbereitschaft gegeben. Und jetzt guckt man vielleicht eher auf den Markt der Elektroautos, Batterien, die zurückkommen. Und dann aber auch die Projekte, die noch laufen. Ja? Also wenn jetzt bei uns um die Ecke in Salzgitter die Anlagen angestellt werden, dann hat das sicherlich immense Auswirkungen auf den deutschen Markt. Dass jeder hat Ausschuss, auch der beste Prozessingenieur, auch der erfahrenste asiatische Batterieproduzent fährt die Anlage mit großem Ausschuss an, damit sie dann irgendwann wirklich richtig läuft. Und wir sind ja bei Weitem und am Ende der Batterieentwicklung angekommen. Das heißt, selbst wenn man eine laufende Batterieanlage hätte, dann würde man die Rezeptur ja immer ganz vorsichtig natürlich weiter optimieren, aber auch da wird es dann zu Ausschussmaterialien kommen immer. Mhm. Und es ist ja noch nicht zu Ende, wenn man die Batteriezelle gebaut hat, es folgen ja weitere Produktionsschritte, bis das die Batterie im Elektroauto ist oder wo sie auch immer hingeht. Mhm. Und da passiert dann auch immer noch unerwartete Dinge, sodass es da auch zur Ausschussproduktion kommt. Also je mehr produziert wird, desto mehr Ausschussfutter hat die Recyclingwirtschaft auch, um sich auf die kommenden Rückläufer dann vorzubereiten. Aber die kommen natürlich auch schon. Und ich denke, da ist man an Recyclingkapazitäten derzeit relativ gut aufgestellt. Wir als Anlagenhersteller haben trotzdem jetzt nicht irgendwie eine Träne im Knopfloch oder würden den Kopf in seinen stecken und sagen, wir können dir nichts verkaufen. Das sehen wir nicht. Insbesondere als junges Unternehmen muss man sich ja seine Projekte sowieso fast schon aussuchen, um sie noch abarbeiten zu können. Aber da haben wir ganz tolle Projekte laufen und freuen uns, was die nächsten Jahre da noch weiteres bringen wird für uns. Ja, und hoffen auch nicht nur für uns, sondern für die europäische Wirtschaft und Wertschöpfung in dieser Region, dass die Batterieproduktion hier Fahrt aufnimmt.
Mhm. Sag mal, und wie groß ist das Stück vom Kuchen, das sich jetzt bildlich gesprochen Second Life Maßnahmen abschneiden? Da schaut der Recycler dann ja in die Röhre, wenn es, ich weiß nicht, ich habe im Kopf, ich glaube Audi oder Porsche, die haben so Ladehubs aus gebrauchten Akkus gebaut, ne, als Pufferspeicher. Wie viel geht eigentlich da weg von dem, was sonst zu recyceln wäre? Kann man also das beziffern?
Aus diesen Projekten natürlich erstmal ziemlich wenig. Wenn man so diese Projekte hört, dann kommt das ja eigentlich nicht in Betracht. Das sind ja meistens Demonstrationsprojekte.
Ja.
Und für diese Projekte werden halt auch nur Batterien benutzt, wo man sich dann halt sicher ist, dass die noch nicht gefährlich sind. Und die allermeisten Batterien landen bei einem Recycler, weil es eben diesen Entsorgungswillen gibt. Und die kommen dann für sowas aus irgendwelchen Gründen noch nicht in Betracht. Das können auch menschliche Standardisierungsgründe sein. Niemand will die Verantwortung übernehmen dafür, dass die Batterie noch gut ist.
Ja.
Naja. Ich sehe da aber keine Konkurrenz zu dem Recycler. Auch nicht mal zu unserem Geschäftsmodell, ehrlich gesagt. Denn irgendjemand muss ja sagen, ist die Batterie noch gut oder schlecht? Und jetzt haben wir eine Anlage, die, wie gesagt, relativ hochfrequent abtastet, wie es Strom und Spannung. Unsere Entladungen können sogar bidirektional laden. Und haben relativ viel selbstprogrammierte Software dabei, so dass wir theoretisch sogar ein Profil der Batterie abbilden können und einen ersten Test durchlaufen lassen können. Die Anlage könnte entscheiden, gut, schlecht, und dann auch mal die Entladung nicht durchführen für die gute Batterie.
Ja, so ein Aschenputtelansatz.
Es ist jetzt allerdings, genau. Das könnte die, also die Hardware ist da. Software machen wir selbst, das heißt, das ginge. Es ist jetzt tatsächlich so, dass wir bis auf ein Beispiel, wo wir eine Kooperation anstreben, aber von unseren Kunden, wo wir die Anlagen im Markt haben, und wir haben relativ viele Anlagen für die Entladung im Markt, den Bedarf noch nicht hatten, weil da auch erstmal straightforward war, die Batterien sollen entsorgt werden und deaktiviert werden und so weiter und so fort. Macht das bitte sicher, das ist da unser großer Vorteil. Aber theoretisch und hoffentlich auch praktisch kann der Recycler das entscheiden. Da fehlt es uns vielleicht in der entsprechenden Hemdsärmeligkeit teilweise, die Batterien noch weiter zu verwerten, und ist sicherlich noch für 1, 2, 3 Startups Platz, die das machen und gut auf die Beine stellen. Und das würde ja insgesamt Werte erhalten. Und das wäre nicht schlecht. Und da könnte der Recycler natürlich auch davon profitieren. Der könnte ja theoretisch alle Batterien annehmen, einmal testen und dann tatsächlich, wenn er die Verantwortung für diese Vorauswahl übernimmt, dann zum höheren Preis als die Blackness vielleicht ist, die Batterien sogar weitergeben an denjenigen, der dann die Systeme baut. Und dann hätten alle was davon. Wahrscheinlich nimmt er die Batterien dann von demjenigen, der sie gibt, auch noch günstiger an, weil er weiß, er darf sich noch weiterverarbeiten. Mhm. Vielleicht wäre das sogar eine Win-Win-Win-Situation dann. Und für uns, wir würden diese Funktion in unsere Entladung mit reinmachen. Also hätten wir sogar auch noch was davon, dass unsere Software besser wird und wir wir noch einen, letzten Endes vielleicht auch als Supplier für diese Art der Wertschöpfung partizipieren können. Also nicht so schlimm. Würde sich nicht zwangsläufig kannibalisieren, wäre teilweise sinnvoll, aber um deiner Frage Luca nochmal vorzugreifen, ist es immer sinnvoll? manchmal ist das sinnvoll, manchmal nicht. Wenn ich jetzt eine ganz alte Batterie habe, dann habe ich einen relativ hohen Kobaltanteil. Und mit dem gleichen Kobaltanteil von damals kann ich heute vielleicht, keine Ahnung, sechs Batterien bauen.
So, genau, mein Gedanke ist halt, wir hatten früher ganz, ganz vereinfacht gerechnet. Diese 1-1-1-Batterien, wo Nickel, Kobalt und Mangan im 1-zu-1-Verhältnis auftauchten. Und dann kamen irgendwann halt andere Chemien, die quasi auf null Kobalt setzen oder auf oder irgendwie die ganzen High-Nickel-Themen etc., wo dann halt wirklich Kobalt wenig wird und irgendwann fällt sogar das Nickel raus oder halt fast und dann brauche ich das nicht mehr, dann kann ich auch mit dem gleichen Material x mehr Batterien bauen. Und die nächste Frage, also die sich für mich auftut, ich habe immer, haben wir auch bald wieder im Gespräch hier Thomas Speidel von ADS Tech, die Ladestationen bauen mit so Batteriepufferspeichern. Und wenn du mit den Leuten redest, die dann diese Batterien einsetzen, dann sagen die halt, wir haben super spezifische Anforderungen an die Zellen und kaufen die so ein mit unserem, ja, mit unserem Specs eben, mit unserer Leistungsvorgabe, die wir haben wollen. Und das kriegen wir so weder in der Stückzahl noch in der Qualität halt nicht aus dem Markt raus und schon gar nicht gebraucht, weil halt niemand so richtig tief reingucken kann und genau weiß, was diese Batterie macht oder diese Zelle dann am Ende. Und deswegen ist es halt so super schwer, damit wirklich was Sinnvolles zu tun, außer wenn du Maker-DIY-Spezialist-Fan bist und sagen, haha, ich zieh mir ein paar Cent und oder ein paar Euro sogar oder ein paar tausend Euro und baue mir das in meinen Keller und drei Kreuze hoffentlich, Holzklopfen und so weiter, dass mir meine Bude halt nicht in die Luft fliegt dabei.
Ja, da gibt es tolle Projekte auf jeden Fall.
Also lohnt sich auch YouTube hier an der Stelle, klicken ist wunderbar. Also ich schaue sowas gern.
Ja, definitiv. Okay, in der stationären Speicherung sind die Anforderungen, okay, du hast gesagt, sie sind super spezifisch. Man will ja auch als Anbieter für sowas etwas Zuverlässiges bauen und nicht alle zwei Monate raus, weil eine Batteriezelle ausgefallen ist und die austauschen. Das ist dann auch kein gutes Geschäftsmodell mehr. Und irgendwann ist es dann auch um die Batterie irgendwie geschehen. Vielleicht nicht das treffendste Beispiel, ich mache das öfter mal. Wer will sich jetzt einen 10 Jahre alten Computer kaufen? Und das ist nur ein elektrisches Bauteil und wir haben jetzt ein elektrochemisches. Da ist ja noch viel mehr Magie drin. Muss zwar auch nur Energie aufnehmen und abgeben, aber unterliegt auch Alterungsmechanismen, die ein bisschen komplexer sind als ein Computer. Da ist letzten Endes nur die Software kaputt oder ist nicht mehr schnell genug oder hat seine ursprüngliche Leistung behalten, sagen wir so, das war das Gleichnis. Die Batterien werden jetzt besser, aber ich habe da noch ein Produkt von vor 10 Jahren und dieses Produkt ist dann auch noch über die Zeit gealtert und schlechter geworden. Der Computer ist ja nicht zwangsläufig schlechter geworden in der Zeit, der ist einfach nur stehen geblieben. Und die Batterie wird aber nun wirklich signifikant schlechter. Wie schlecht? Das ist ein eigenes Forschungsthema, aber sie degradiert halt. Und ja, in dem Spannungsfeld muss man sich aufhalten. Man kann sagen, okay, ich nehme einfach 2 Batterien mehr. Wenn die mich wenig kosten, dann ist es auch egal, den Platz habe ich, solange er mir nicht abfackelt. Und dann stelle ich sie dahin. Aber es sind halt tatsächlich Rohstoffe drin verbuddelt, die einen Marktpreis haben. Und das ist dann auch wieder marktabhängig, wie hoch der dann gerade sein mag. Und die einen Nutzwert haben. Und ich kann einerseits, wie gesagt, neue Batterien daraus bauen, die vielleicht sogar mehr sind oder mehr Leistung haben. Und andererseits, ja, muss ich gucken, was bekomme ich für die Batterien, wenn ich sie recycle? Und was gebe ich aus, wenn ich einen neuen baue mit einer Technologie, wo teure Materialien substituiert sind. Genau. Und das ist jetzt eher so nicht so schwarz-weiß, ne?
Verstehe. Wenn wir uns noch die wirtschaftliche Lage ansehen, du sagst, in Europa hat es schon ein Thema oder ist es ein Thema mit dem Thema Recycling und wir kriegen das hier hin. Welche oder in welchen Bereichen ist es dann, was du glaubst, dass das wirklich sinnvoll ist und woher kommt es überhaupt? Weil momentan kommt ja der überwiegende Teil aller Zellen aus Asien, aus China im Wesentlichen auch, die dann hier benutzt werden und irgendwann dann dem Recycling hinzugefügt werden. Ist es auch so ein, keine Ahnung, außenpolitisches Ding, dass wir sagen, wir müssen diese Materialien, die sich China ja mal gesichert hat über irgendwelche oder chinesische Unternehmen, dass wir die in Europa einen Zugriff drauf haben? Oder welchen Stellenwert hat es in deinen Augen, dass wir das hier in Europa machen? Außer, dass es im Vergleich furchtbar teuer sein wird, als wenn wir das in Asien machen lassen.
Dass es furchtbar teuer sein wird, das finde ich, muss nicht sein.
Okay, dann erklär das aber, wieso nicht? Brauchen wir da nicht unfassbar viel Strom und Energie wieder, um das alles aufzudröseln, um euren Schredder anzuwerfen?
Nee, da komme ich jetzt wieder mit dem Beispiel, wenn wir die Batterie entladen. Deswegen kann das schon gar nicht so teuer sein. Dann bringt die eigentlich so viel Strom mit, dass sie sich selbst schreddert, wenn sie doch 50%
Der Gedanke gefällt mir gut.
Das ist ein schönes Bild, die Batterie schreddert.
Das ist
Insofern ist das jetzt nicht so wesentlich. Wir haben diese Aufkonzentration der Materialien, die passiert im Wesentlichen tatsächlich hier. Insbesondere das Entladen, es geht gar nicht, dass man Batterien geladen über den Ozean schifft. Das wäre viel zu gefährlich. Aber dann jede Menge unsortierten Schrott durch die Gegend zu fahren, macht auch nicht so viel Sinn. Also es macht rein ökonomisch vielleicht gar nicht so viel Sinn, die Batterien so durch die Gegend zu fahren, ohne sie eben schon mal vorsortiert zu haben, also vorsortiert inklusive Schreddern und so weiter in verschiedene Materialfunktionen. Das passiert auch hier, da bin ich davon überzeugt, dass es auch so bleibt, weil es nicht teuer ist. Man hat einen Demontageschritt dabei, leider wird er vielleicht demnächst wegfallen, wegen des Cell-to-Packs. Aber der trägt sich ja schon von selbst, weil man wertvollere Materialfraktionen rausbekommt, Bauteile noch retten kann oder so, die noch nicht am Lebensende sind. Also, da behält man die Materialien mehr hier, hat mehr Gewinn und das Manuelle nimmt man da raus. Großartig personalintensiv ist das Betreiben von einer guten Anlage auch nicht. Insofern dieses Entladen und Schreddern. Das Entladen ist noch das personalintensivste, aber das wird auch nicht zu substituieren sein aufgrund von der immensen Risikominimierung, die mit dem Entladen einhergeht. Mhm. Wird weiterhin das passieren, was derzeit schon passiert. Batterien werden hier entladen und bis zu physischen Materialfraktionen, also Black Mass und so weiter, aufsortiert. Black Mass, Kupfer, Granulat, Aluminium, Teile, ein paar Eisenteile und so weiter und dann noch elektronische Bauteile, die ins Elektroschrottrecycling gehen. Das kann man ja hier auch schon ganz hervorragend machen. Da sind wir in Deutschland übrigens auch, glaube ich, echt gut aufgestellt. Mit der Recyclingwirtschaft, wie gesagt, deutsches Thema, habt ihr ja gesagt. Wo wir jetzt derzeit in Europa insgesamt noch nicht so gut aufgestellt sind, ist tatsächlich die Chemieindustrie im Bereich Batterie. Und daher ist es tatsächlich derzeit auch so, dass eine Menge Materialien halt, eine ganz große Menge der Materialien nicht in Europa bleiben, sondern woanders aufgearbeitet werden. Das heißt, das, was wir derzeit machen, ist doch nur noch ein Teil der Wertschöpfung des Recyclings, der in Europa bleibt. Und da kümmern sich jetzt Unternehmen drum, dass es vielleicht auch der metallurgische Teil dann wieder hier Fuß fassen kann. Denn er war schon mal hier. Aber
ich wollte gerade sagen, ich meine, es gibt ja diese Scheideanstalten, solche. Da gibt es ja wirklich große Unternehmen, die hier echt relevant waren, schon seit ewig und immer.
Gut, jetzt haben wir diese Batterietechnologie insgesamt hergeschenkt oder da gemacht, wo es günstig war. Und da sind wir jetzt auf allen Ecken und Enden dabei, das aufzuholen. Und Es ist schon so, dass eine gewisse Rohstoffsouveränität sicherlich anstrebenswert wäre. Man muss nicht alles selbst machen, aber wenn man irgendwo in eine Abhängigkeit gerät, dann muss man sich zumindest dessen bewusst sein. Und damit man nachher nicht überrascht ist, wenn diese Abhängigkeit als Hebel in Verhandlungen ausgenutzt wird.
Und, das kennen wir. Ja.
Da sind wir ja, da kennen wir die aus der Automobilindustrie, die Beispiele. Ich meine, die ganze Elektromobilität ist ein Thema, was China strategisch angegangen ist. Und wir haben es mit einem Schlingerkurs auch versucht, aber sind bis jetzt nicht so erfolgreich wie China da drin.
Gut, du musst ja auch sehen, dass 80% der Akku-Wertschöpfung in China liegen. Da tust du dich halt leichter damit.
Ja, aber warum ist es denn so?
Am Anfang hauptsächlich wegen der Rohstoffe.
Aber warum haben die Rohstoffe? Die sind denen ja nicht zugeflogen.
Sie haben sie gefunden.
Die haben die gefunden, die haben die aber aktiv gefunden. Wir könnten auch Rohstoffe finden.
Und, aber wir haben Lithium im Rheingraben, glaube ich.
Naja, wir leben hier auf einer Erdkruste. China hatte ja auch nicht nur in China gefunden, die Rohstoffe, die haben die auf der ganzen Welt gefunden.
Das ist wahr.
Und wir haben auch Rohstoffe gefunden, oder die sind halt da. Und ich sag mal plump, China baut in Afrika Straßen und bei uns regen sich die Leute über Fahrradwege in Peru auf.
Die Fahrradwege in Peru.
Das ist eine Strategie. Ja. Es sind schon strategische Entscheidungen, die da getroffen wurden und die ihre Relevanz nicht erst in Quartalsberichten entfalten.
Schön
oder, gesagt, oder nicht schon in Quartalsberichten entfalten, sondern erst etwas später. Und man sieht, dass da ja in Entscheidungen durchgezogen wurden, die tatsächlich ganz große Relevanz haben. Bei Magneten ist das auch schon mal gemacht worden vorher. Jetzt bei den Rohstoffen und es gibt ja teilweise auch die Exportbands für bestimmte Batteriematerialien schon. Damit müssen wir leben. Und ob man alles selbst machen muss, weiß ich nicht. Es wäre wahrscheinlich jetzt in dieser Situation gerade jetzt nicht ganz falsch, es zu können. Und derzeit haben wir halt keine große Produktion von Batteriematerialien hier. Habt ihr übrigens auch in einem letzten Podcast diskutiert. Ist ja ein gern genommenes Thema, dass man hier wenn man hier jetzt eine Gigafactory aufbaut und dann stellt irgendjemand die Supply Chain ein, dass keine Batteriematerialien mehr kommen und ich die wieder ausschalten kann, dann habe ich natürlich auch mit Zitronen gehandelt. Und das ist nicht nur die Materialien, die reinkommen, sondern wenn man hier keine Batterien produziert, dann ist man auch nicht in der Lage, die Maschinen, die Batterien produzieren, zu produzieren. Das ist auch nicht ganz unrelevant. Wenn ich jetzt Batterien produzieren will und ich kriege aber nicht die besten Maschinen, weil die besten Maschinen woanders bleiben, sondern ich kriege die 2-3 Jahre älteren Maschinen, dann kann ich vielleicht gar nicht, habe ich vielleicht gar keine Chance, die besten Batterien der Welt zu produzieren. Selbst wenn ich die besten Materialien hätte oder genug davon auch noch. So. Und da sind wir zumindest im Recycling hier gar nicht so schlecht aufgestellt. Wir haben ein paar Unternehmen, die Recyclingmaschinen und Anlagen bauen und da sicherlich auch mitspielen können. Und das kann man aber positiv mitnehmen aufgrund von, ja, da ganz gutem Engagement, sind wir jetzt in der Lage, in dieser Nische immerhin ein bisschen zu punkten.
Gutes Engagement von wem? Von Unternehmern und Gründern wie dir oder auch von der Politik?
Tatsächlich auch von der Politik, denn...
Ich wollte mal eine Lanze brechen für die Politiker, hallo?
Das war eine ganz gute
Idee. Das passiert uns ja selten, muss man an der Stelle vielleicht festhalten.
Es läuft ja eigentlich alles falsch und in 2008, 2009 ist mal was ganz gut gelaufen auf jeden Fall. Da hat das Bundesumweltministerium damals unter Sigmar Gabriel Forschungsprojekte gestartet tatsächlich im Bereich Lithium-Ionen-Batterie-Recycling. Die haben gesagt, Mensch, liebe Forscher, macht uns doch mal einen Vorschlag, wie wir irgendwas mit Elektromobilität und irgendwas mit Rohstoffen und Umwelt machen können. Und dann kamen viele Forscher
da auf die... Ich mag, wie spezifisch das klingt.
Ja, das ist immer, es gibt ja so Leitlinien und dann darf man sich darauf bewerben und mit einem Projekt darauf bewerben, Projekte ausschreiben. Es ist tatsächlich ungefähr so, ihr packt das und das und das da rein und rührt einmal um, was könnt ihr denn machen, damit wir hier auf den Themen vorankommen. Und da haben sich im Wesentlichen zwei Konsortien gefunden, einmal das Liturec und das Libri-Konsortium. Und Forschungsprojekte vorgeschlagen, die sind auch angenommen worden und gefördert worden. Und daraus sind dann die Technologien entstanden, die hier jetzt tatsächlich wahrscheinlich die meisten Batterien in Europa auch recyceln. Und dann Unternehmen wie unser Konkurrent URT auf das Batterie-Recycling eingestiegen. Die bauen ganz hervorragende Anlagen fürs Batterie-Recycling. Wir bauen ganz hervorragende Anlagen für das Batterie-Recycling. Sind letzten Endes auch über Umwege dann daraus hervorgegangen. Ja, und das ist echt eine schöne, ist ein ganzes Ökosystem erwachsen. Sind auch ganz viele Profis, die jetzt in dem Umfeld arbeiten hier, das hier vorantreiben, haben in diesen Unternehmen dann gearbeitet und gelernt und in der Universität gearbeitet und gelernt. Und das ist ganz hervorragend gelaufen. Das ist in 2008 sind die Weichen gestellt worden und 2026 ernten wir da immer noch und hoffentlich geht das auch noch weiter und wir wachsen und können diese Problematik dann weiter begleiten und entschärfen und zu einer Chance machen.
Das finde ich einen schönen Blick auf die Vergangenheit. Findest du auch noch einen zuversichtlichen, schönen Blick in die Zukunft? Also was würdest du dir wünschen, wie man das vielleicht noch weiter vorantreiben könnte? Gibt es nochmal so einen politischen Glücksgriff, den der ein oder andere Nachfolger von okay. Sigmar Gabriel...
Was macht Sigmar eigentlich heute? Kannst du uns mal schreiben, bitte?
Nein, also... was man tun könnte, was in deinen Augen auch vielleicht in den nächsten 15 Jahren dann zu so einem Effekt führen kann, den du gerade beschrieben hast.
Mhm.
Das ist, was Bernd Stromberg sagen würde.
Ja, erstmal besser machen, ne? Ich habe aber auch gerade gar nicht geschimpft.
Ja.
Muss ich sagen, ich habe nicht auf die Politik geschimpft und weiß dann nicht, Nein. Wie man es besser macht. Ich habe sie gelobt und gesagt, toll.
Deswegen, vielleicht gibt es da noch Wünsche, wo du sagst, das wäre auch noch, das wäre jetzt cool, das wäre jetzt in deinen Augen angebracht.
Naja, ein kleiner Kritikpunkt jetzt, da renne ich hier wahrscheinlich in der Runde offene Türen rein, ist die Technologieoffenheit, die gerne diskutiert wird. Da bin ich nicht so ein Fan. Also der Sieger auf dem Feld der Elektromobilität derzeit, würde ich einfach mal so behaupten, und der strategische Sieger und oder Führungspositionsinhaber und der Sieger der Batterietechnologie, der hat sich halt strategisch schon sehr deutlich positioniert und sich damit dieses Technologiefelder gesichert. Da ist das fand ich schon mal klarer, dieses Bild, als jetzt wieder. Das muss ich kritisieren. Was könnte man machen? Wir haben jetzt lange nichts mehr genehmigen lassen, aber in einzelnen, wenn ich jetzt eine Recyclinganlage aufmachen wollte, dann müsste ich wahrscheinlich je nach Region schon auch relativ viel erklären, was auch richtig ist. Mich erklären, aber dann wäre nicht zwangsläufig klar, dass solche Themen auch zügig bearbeitet werden in der Beantragung. Und auch in einem eurer letzten Podcast war es so, einem eurer Podcast, war das Thema, okay, ich ziehe in China in einem Jahr eine Fabrik auf, die brauche ich hier, um das, die Genehmigung zu bekommen. Dann habe ich natürlich einen kleinen Wettbewerbsnachteil. Und das, und wenn das dann tatsächlich nicht faktisch bedingt ist, ich mache also gar nichts falsch oder ich könnte etwas besser machen, aber es rängt rein im Prozess. Wobei ich jetzt gerade aktuell mich gar nicht zu beklagen habe. Ich habe das mal erlebt, dass der Prozess halt einfach langsam ging und man lag halt nicht immer ganz oben auf dem Stapel. Mhm. Und man hat immer sehr stark proaktiv das Feedback einfordern müssen. Dann kann so ein Prozess sich auch mal verschleppen, obwohl eigentlich gar nichts im Argen ist. Nur weil viele Sachen noch nicht ganz optimal laufen. Ja, gibt ja immer dieses schöne Beispiel von den ganz vielen Papierordnern, die man durch die Gegend schicken muss.
um Windräder zu bauen, da gibt es dieses schöne
Beispiel.
Bild
bei diesen 47 Windrädern. Ich möchte nur anmerken, in Zeiten von Sondervermögen und Bauturbo sind durchaus Landkreise und Kommunen um beschleunigte Verfahren bemüht und
an der Stelle, wir haben hier, und um das zu disclosen, wir haben hier einen, was bist du, Landrat? Nein, Gemeinderat.
Landrat, genau.
Entschuldigung, ich bin in Kommunalpolitik
aktiv. Kommunalpolitisch aktiv, ja.
Genau.
Ist ja auch egal. Also auf jeden Fall gehen jetzt gerade viele Dinge viel schneller als üblich. Das ist mir nur aufgefallen, ja.
Das ist toll. Da wird der lokale Gemeinderat sicherlich auch drauf hinwirken. Das müssten natürlich viele Lokalpolitiker tun. Tun es auch.
Der Ansiedlung von Gewerbesteuerbringern ist ja immer gern genommen eigentlich.
Ich weiß, dass wir in der Vergangenheit mal etwas beschleunigen konnten, indem wir einen weiteren Ordner ausgedruckt haben oder zwei weitere Ordner ausgedruckt haben.
Ja, cool, wenn es nur zwei Ordner
die 200, 300 Seiten hatten. Und dann ging es halt alles dann doch ein bisschen schneller. Wir hatten auch erst 20 Ordner ausgedruckt vorher. Damit es parallel zu bearbeiten war, es gab auch eine digitale Version im Übrigen, aber die durfte nicht angefasst werden.
Ja, klar, warum auch?
Dann hat es das Ganze beschleunigt, indem wir noch zwei Ordner ausgedruckt haben und zum Amt gebracht haben. Dann eine E-Mail-Adresse.
Weil zwei Leute parallel lesen konnten.
In den Ordnern kann man halt wirklich, in so einem ausgedruckten Ordner kann man schlecht parallel lesen. Es sei denn, man trifft sich. Und das war in dem Fall vielleicht ein bisschen erleuchtend, dass das der Fall zur Baubeschleunigung war. Ansonsten, ja, makroskopisch, was kann man da machen? Bei uns ist Förderung mal gut gegangen, wie gesagt, 2009, so für diese Forschungsförderung. Das gibt's ja jetzt auch wieder Batterieforschung. Gab ja auch einen kleinen Hänger hier in den letzten Jahren in der Batterieforschung. Aber das sollte man durchaus weitermachen, denn es kann mal sein, dass tatsächlich was hängen bleibt und was Gutes dabei passiert. Und was immer aus solchen Forschungsprojekten resultiert, sind etwas schlauere Leute als vorher. Weil dümmer werden sie in den seltensten Fällen an Forschungsprojekten.
Das ist doch ein schöner,
ein hervorragendes
Abschluss.
Hervorragendes Schlusswort, genau.
Das uns dann auch zu unserem alten Schluss wieder führt, den wir jetzt auch wieder eingeführt haben hier im Podcast.
Ich habe gemerkt, du bist umgestiegen wieder.
Wir machen wieder AB-Fragen am Ende auf den vielfachen Wunsch und weil ich nicht mehr erklären wollte per E-Mail, warum wir das nicht mehr gemacht haben. deswegen machen wir das gerne wieder für euch und deswegen kriegst auch du zum Schluss, liebe Christian, die AB-Fragen gestellt. Bist du mehr, also du musst vielleicht noch erklären vorher, du darfst dich für das Für oder Wider entscheiden, wenn es noch eine interessante Begründung dazu gibt, da darfst du gerne teilen. Bist du mehr der Typ Streaming, Dienst oder CD und Schallplatte?
Streaming.
Ferrari oder Tesla?
Ja, Tesla.
Okay. Apple oder Google?
Beides. Da kann ich mich jetzt nicht entscheiden, ich benutze beides.
Ich wollte gerade sagen, entweder oder.
Ich
habe also gerade so einen Apple-Stift in der Hand. Telefon ist Apple. Auch von Apple.
Also, das ist Apple.
Also, ich mein, Telefon ist Apple, ja.
Aber ansonsten ich nutze auch beides, aber ich liebe nur eines. Das ist.
Okay. Ich lasse es jetzt ausnahmsweise so stehen. Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
Bauernhof.
Auto oder Fahrrad?
Leider mehr Auto, okay. Weil ich den Bauernhof auch gewählt habe, ne?
Ja. Im Auto dann vorne oder hinten sitzen?
Hinten sitzen meine drei Kinder.
Okay. Sagen denn deine drei Kinder, dass du guter Fahrer bist? Das dauert zu lang für
meine Jahre. Meine drei Kinder sagen das, aber da sind sie relativ
alleine.
Frag andere und da kriegst du andere Antworten.
Nehmen wir gerne so mit. In Sachen Datenschutz und AGBs, bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept All?
In professionellem Umfeld Aluhut, privat Accept All. Also, ja gut, bei Cookies gucke ich es mir an, aber ich lese mir nicht alles durch. Aber wenn ich einen professionellen Vertrag lese, dann bin ich schon echt pedant.
Okay. Ich glaube, das muss man auch sein. Das sollte man an vielen Stellen auch sein, sonst kann es schief gehen.
Wir sind ja auch bisschen Automobilzulieferer.
Ja, die sind auch, glaube ich, ganz gut darin, viele Ordner zu verschicken, wenn es darum geht.
Ja, oder Verweise auf etwas, was irgendwo liegt. Das ist immer ein ganz beliebtes Thema. Hallo, wenn ihr es hört. da sind wir öfter am diskutieren über AGBs.
Dein Wunsch-Adrenalinpegel, bist du mehr Motorradfahrer oder würdest du lieber Fliegenfischen gehen?
Fliegenfischen.
Star Wars oder Star Trek?
Star Trek.
Okay. Kaffee oder Tee?
Kaffee aus der schönen Nucaneri-Tasse.
Okay. Steak oder Falafel?
Und ich habe auch eine Kaffee-Rösterei gegenüber.
Wir sollten
meistens Steak. Aber okay. Auch Falafel.
Und Nachteule oder Lerche?
Nachteule, ganz klar.
Okay, ganz dann klar. Kommt doch der Gründer raus, oder? Der
Red Bull und Pizzaschachteln, wie
oder
ich immer sage.
Mein einer Nachbar sagt auch, abends wird der Faule fleißig.
Okay, ja. Das ist auch ein Punkt. Christian, das war's auch schon. Wir sind am Ende. Vielen Dank dir für den Einblick und vor allem die Erklärungen, die ausführlichen für das ganze Geschehen rund ums Recycling. Worauf es ankommt, was passiert, wie es funktioniert und was ihr dabei so tut. Und ich hoffe, ihr habt mindestens genauso viel gelernt wie wir zwei hier. Ich glaube, Patrick hat auch
so ist es.
Diverse Dinge mitnehmen können. Falls ihr noch weitere Fragen habt, schreibt uns gerne entweder in die Kommentare bei YouTube, bei Spotify, bei iTunes oder auch gern per Mail an podcast@move-magazin.de und ansonsten teilen, liken, abonnieren. Ihr wisst, wie es funktioniert.
Die übliche Litanei.
Genau.
Ja.
Sagt tschüss, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.